Amen. Dankeschön. Ja, es ist ja fast so, als hätten Eva und ich uns abgesprochen, nicht nur farblich, sondern jetzt sind wir auch noch beide erkältet. Ja, guten Morgen. Ich denke, ihr kennt mich fast alle. Für diejenigen wenigen, mit denen ich vielleicht noch nicht persönlich gesprochen habe, mein Name ist Elli. Ich bin Teil vom Leitungsteam hier im CZM. Ich bin Mama von drei Jungs und wir wohnen auch hier im Haus. Das heißt, die drei Jungs, die machen dann ab und zu mal Krach. Das können die anderen Mieter wahrscheinlich auch bestätigen. Der Thomas, wo ist der Thomas? Thomas? Da. genau. Wir hatten neulich im Leiterteam einen Austausch darüber, wo wir so ein bisschen gesprochen haben, vielleicht sollten wir mal eine Richtlinie machen für Prediger, die regelmäßig hierher kommen. Also was ist denn eine gute Anzahl zum Beispiel von Bibelstellen, die in einer Predigt vorkommen oder eben nicht vorkommen? Ja, also gerade so, wenn der Felix jetzt da wäre, dann würde ich ihn angucken. Es gibt ja so verschiedene Arten von Predigten. Ihr habt ja bestimmt auch schon einige gehört. So manche, die wenden immer so eine bestimmte Struktur an, das ist dann ganz gut aufgebaut. Dann gibt es vielleicht am Ende so 3, 4 Punkte. Im besten Fall sind das dann praktische Schritte, die man mitnehmen kann, die man vielleicht anwenden kann. Andere predigen vielleicht weniger strukturiert, die haben dann vielleicht nicht so eine Art Schluss. Die wollen vielleicht mehr zum Nachdenken anregen oder so für innere Prozesse. Dann gibt es sicherlich manche Prediger, die hauen einfach eine Bibelstelle nach der anderen raus. Da kommst du dann kaum hinterher mit dem Blättern, um alles nachzuschlagen. Und andere haben vielleicht nur eine oder zwei und füllen dann den Rest mit Anekdoten oder mit Erlebnissen. Also eine große Bandbreite. Und also bevor ihr jetzt anfangt, innerlich praktisch alle Prediger, die ihr hier schon erlebt habt, in Schubladen einzukategorisieren, das wollte ich jetzt nicht, weil ich glaube, es ist gut, wenn man sich eine gewisse Offenheit bei jedem trotzdem bewahrt, weil jeder, der hier oben steht und der was vorbereitet, der hat ja was auf dem Herzen und möchte was mitteilen und der kann euch auch überraschen. Also bleibt offen. und wir kennen ja alle die Stelle, prüft alles und behaltet das Gute. So. Ich wollte nur mal ein bisschen aus dem Prediger-Nähkästchen so plaudern und auch über das, was wir so als Leitungsteam ab und zu besprechen. Ich persönlich mag es bei Predigten und auch in meiner persönlichen Zeit sehr gerne, wenn ich mir eine Textpassage genauer angucke und lange dabei verweile und versuche mich auch so ein bisschen in die Zeit damals reinzuversetzen oder in die Personen, die da drin vorkommen, wenn ich mir die Personen länger anschaue. Weil ich dann eben nicht nur so durchlese, sondern ein bisschen grabe und vielleicht dann manchmal neue Dinge entdecke und versuche dann manchmal auch verschiedene Perspektiven einzunehmen. Also zum Beispiel, wie hätte ich mich an der Stelle von dem Betroffenen gefühlt? Oder was hätte ich als jemand, der daneben steht und dann Jesus mit jemand anderem reden sieht, gedacht? Oder warum macht Jesus die Dinge auf diese Art und Weise und nicht anders? Und das hilft mir, mich einzufühlen, gerade bei Stellen, die ich schon sehr oft gelesen habe. Weil ich glaube, es geht uns ja allen so, es gibt Bibelgeschichten, die kennen wir und die haben wir schon häufiger gehört. Und dann haben wir vielleicht auch schon Predigten dazu gehört und vielleicht hatten wir den einen oder anderen besonderen Moment, den wir erkannt haben dann, was da drin steht oder was zu uns persönlich spricht. Und ab dann lesen wir diese Stelle jedes Mal, wenn wir sie lesen mit dieser Brille. Mit dieser Erfahrung oder dem, was wir schon verinnerlicht haben. Und das kann sehr gut sein, weil uns vielleicht was kostbar geworden ist, aber manchmal versperrt es uns auch so ein bisschen den Blick für das, was vielleicht noch mehr da rauszuholen ist oder da drin liegt. Und deswegen ist das vielleicht jetzt mal eine Anregung für den einen oder die andere von euch mit mir jetzt, dass wir uns zwingen, sage ich mal, tiefer in eine Stelle zu gehen, die wir schon häufiger gehört haben. Ich habe ja gesagt, das gilt für mich, vor allem für bekannte Passagen. Und heute will ich mit euch über Jesus und Zachäus reden. Wer kennt Zachäus? Ja. Also fast alle, würde ich sagen. Manche von euch bestimmt schon aus der Kinderstunde. Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann. Genau. Also, ich fange, glaube ich, häufiger Predigten mit irgendwie so einem Lied an oder einer Erinnerung an die Kinderstunde. Es liegt aber auch daran, dass ich gerade 3 Kinder habe und das so aktuell ist für mich. Aber ich bin sicher, es gibt noch unter euch auch welche, die diese Lieder kennen. Ich lese jetzt die Geschichte über Zachäus aus dem Lukas-Evangelium vor. Die steht auch übrigens nur da. Wir finden sie nicht noch bei Johannes oder bei irgendjemand anderem. Und ich lese aus der Einheitsübersetzung. Es ist Lukas 19, Verse 1 bis 10. Dann kam er nach Jericho und ging durch die Stadt, also Jesus. Und siehe, da war ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und er war reich. Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei. Doch er konnte es nicht, wegen der Menschenmenge, denn er war klein von Gestalt. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Und alle, die es sahen, empörten sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, siehe Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Genau, das ist die Geschichte von Zachäus. Ist recht kurz, 10 Verse. Und doch glaube ich, da steckt ein bisschen mehr drin, als wir vielleicht beim ersten Mal durchlesen so mitbekommen. Und jetzt schauen wir uns erstmal den Zachäus an. Es heißt hier, dass er ein Zöllner war. Zöllner oder Zollpächter, das waren Menschen. Damals waren das Menschen aus dem Volk Israel, die für die Besatzungsmacht, also für die Römer, Geld am Eingang von einer Stadt eingenommen haben, von allen Menschen, die in die Stadt wollten. Jetzt war das Jericho und Jericho war eine große und bekannte Stadt damals, auch so eine Art Handelszentrum. Da wollten viele Leute rein und raus, es hat sich also richtig gelohnt. Also so ähnlich wie eine Maut vielleicht, nur vielleicht ein bisschen mehr. Und oft hatten die Menschen, die kamen, eben nicht besonders viel. Und dann haben sie sich natürlich geärgert, dass sie noch am Tor bezahlen mussten, dafür die Stadt überhaupt betreten zu können. Und dann gab es eben auch Zöllner, das ist bekannter auch aus anderen Geschichten, die nicht nur das verlangt haben, was sie verlangen mussten, sondern dann vielleicht ein kleines bisschen mehr. Und dieses kleine bisschen mehr, das haben sie sich dann in die eigene Tasche gesteckt. Und das hat sie natürlich noch unbeliebter gemacht. Und dann steht hier, dass Zachäus reich war. Und jetzt gibt's natürlich alle möglichen Sorten von reichen Menschen, genauso wie es alle möglichen Sorten von armen Menschen gibt. Also nur weil man reich oder weil man arm ist, das ist ja jetzt noch kein Indikator für einen besonders guten oder schlechten Charakter. Ich weiß nicht, ob wir das gewusst haben. Manchmal, glaube ich, kommt es uns so vor, als wären so richtig reiche Leute grundsätzlich böse. Das muss ja nicht der Fall sein, aber es heißt hier bei Zachäus, in den letzten Versen kommt das raus, dass er eben schon reich war, nicht weil er so fleißig war oder weil er geerbt hatte, sondern weil er einer von diesen Zöllnern war, die Geld abgezweigt haben und die mehr verlangt haben, als sie eigentlich sollten. Und wir erfahren an keiner Stelle hier, warum Zachäus eigentlich Zöllner geworden ist oder auch Oberzöllner. Also wie das passiert ist, welche Motive er hatte, ob er versucht hat, Karriere zu machen, ob er vielleicht wegen seiner geringen Körpergröße irgendwie Macht haben wollte, um das zu kompensieren oder so. Das können wir da reinlesen, es steht aber nicht da. Es kann ja auch sein, dass er einfach seine Familie gut ernähren wollte und da einen Weg gefunden hat, um das zu tun. Das wissen wir alles nicht. Aber was wir wissen ist, er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei. In einer anderen Übersetzung steht einfach, er begehrte, Jesus zu sehen. Und auch hier wieder steht gar nicht genau, warum eigentlich. Jesus war ja sehr bekannt in der Zeit, er wurde immer bekannter, er war immer umgeben von Menschen, es hat sich rumgesprochen über ihn, wer er war. Und ich glaube, er hat Menschen ab irgendeinem Punkt angezogen wie ein Magnet. Er ist ja an manchen Stellen steht auch, dass er fast weglaufen musste, weil ständig Menschen kamen und wollten ihn sehen, wollten ihn hören. Und vielleicht hat Zachäus sich einfach selbst ein Bild machen wollen, hatte davon auch gehört und wollte auch zu ihm. Vielleicht waren noch andere Dinge dahinter, aber das wissen wir nicht. Fakt ist, und das ist eine weitere Info über Zachäus, dass er klein war. Und das heißt, egal wie sehr er sich auf die Zehenspitzen gestellt hätte, er hätte Jesus nicht sehen können, wegen der Menge von Menschen, die um ihn drumherum waren. Und deshalb läuft er voraus. Also er weiß sich schon zu helfen. Vielleicht hat er das öfter schon gemacht, vielleicht als Kind schon, wenn er immer der Kleinste war, hat er dann versucht, sich auf irgendwas draufzustellen, damit er einen besseren Überblick kriegt. Das wissen wir auch nicht. Er klettert auf diesen Maulbeerfeigenbaum und möchte Jesus sehen, wenn er mit diesem großen Pulk an Leuten an ihm vorbeiläuft, damit er wenigstens mal sein Gesicht auch sehen kann. So, das sind die einzigen Dinge, die wir über ihn erfahren. Er war reich, er war klein, er wollte Jesus sehen und er war ein Zöllner oder auch ein Oberzöllner und das hat ihn sehr unbeliebt gemacht bei den Menschen. Und dann gibt es noch eine andere Sache, die wir vielleicht überlesen. Wisst ihr denn, was der Name Zachäus bedeutet? Ich habe das nachgeschlagen, das heißt lustigerweise der Gerechte. Und das passt ja so überhaupt nicht, ja? Scheinbar. Und dann habe ich gedacht, das hätte doch Jesus als Steilvorlage nehmen können bei der Begegnung, oder? So, hey Zachäus, dein Name der Gerechte, das passt ja mal gar nicht. Darüber müssen wir jetzt mal sprechen. Oder über deinen Umgang mit Finanzen. Hat er aber nicht gemacht. Und das ist das Interessante. Was hat Jesus hier eigentlich genau gemacht in der Begegnung mit dem Zachäus? Und jetzt schauen wir uns mal Jesus an. Und da gibt es auch immer zwei Richtungen. Wir können einmal sehen, wie Jesus mit Menschen umgeht und dann daraus ein bisschen was mehr darüber verstehen, wie der Vater uns sieht und wie er mit uns umgeht. Und wir können aber ihn auch anschauen und schauen, wie Jesus mit Menschen umgeht und daraus ableiten, wie wir, wenn wir immer Jesus ähnlicher werden, mit Menschen umgehen können. Also es ist irgendwie so eine mehrdimensionale Sache, ja? Und lasst uns mal diese beiden Aspekte im Hinterkopf behalten bei allem, was wir hier so lesen in der Geschichte. Jesus war ja gut darin, anderen Leuten auch mal so richtig die Meinung zu sagen. Er hat dann manchmal kein Blatt vor den Mund genommen und er hatte auch keine Angst. Ich finde es aber sehr interessant zu beobachten, wem gegenüber er das häufiger getan hat. Wir sehen das oft bei den Gesprächen mit den Pharisäern oder den Schriftgelehrten, also eigentlich den geistlichen Leitern der Zeit damals. Wir sehen es zum Beispiel auch bei den Händlern, die ihre Waren im Tempel verkaufen. Da gibt es so eine Stelle, wo Jesus richtig sauer wird. Wo wir es aber nicht sehen, das ist in seinen Gesprächen mit Prostituierten oder mit Dieben, mit Leuten, die was auf dem Kerbholz haben. Also, oder wenn wir jetzt denken an die zwei neben ihm am Kreuz, da kommt keine Anklage und kein Vorwurf. Da redet er nicht erst über die Dinge, die schiefgelaufen sind. Und wir lesen davon eben auch nichts hier bei Zachäus, dem Oberzöllner. Jesus tritt an den Baum heran und schaut rauf und sagt, Zachäus, komm schnell runter. Heute muss ich in deinem Haus bleiben. Oder in anderen Übersetzungen steht, ich muss bei dir einkehren, ich muss bei dir essen. Und ich muss immer so grinsen an dieser Stelle, weil wenn wir das hier lesen, aus unserem kulturellen Kontext raus, sage ich jetzt mal. Ich finde es sehr lustig, wie Jesus sich das so offensichtlich selbst einlädt, ja? So schamlos irgendwie. Also bei uns würde man das nicht machen. Ich glaube, wenn wir das bei jemand anderem mitkriegen würden, dann, also wir würden es sehr merkwürdig finden. Elisabeth, ich muss heute bei euch essen. Kein Problem. Ich habe gedacht, wir können das ja nach dem Gottesdienst mal ausprobieren hier so. Ich weiß nicht genau, wie das damals gewirkt hat. Also bei uns in der Kultur geht das gar nicht, ja. Damals und in diesem Kulturkreis dort kann sein, dass es nicht ganz so negativ aufgefallen ist, wie das bei uns vielleicht der Fall wäre. Oder vielleicht, ob bekannte Leute sich das tendenziell eher erlauben konnten, weil das war ja dann so eine Ehre, wenn der kommt in mein Haus, oh, ich darf den bewirten. Es war sicher nicht ganz so unangebracht wie bei uns in Deutschland. Ich war diesen Sommer mit meiner Familie im Iran im Urlaub, was eine sehr, sehr besondere Zeit war, mit vielen Eindrücken, die ich immer noch am Verarbeiten bin oder am Einsortieren. Und es war eine sehr schöne Zeit. Und eine der Dinge, die mir dort sehr aufgefallen sind, wieder mal ist der Stellenwert von Gastfreundschaft. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal bei einer iranischen Familie zum Essen war oder zu Besuch oder da Kontakte hat. Ich denke, man kann das auch allgemeiner für Länder in dem Eck so sagen, dass Gastfreundschaft extrem, extrem wichtig ist. Und das ist entweder, man hat das Haus voller Leute Oder man ist selbst irgendwo zu Besuch und macht dann das Haus von demjenigen voller Leute. Es ist weniger so dieses, ich bin die meiste Zeit mit meinen 3, 4 Leuten, also meiner kleinen Familie, allein zu Hause. Und wenn Besuch kommt, das ist dann was ganz Besonderes. Das ist dort weniger der Fall. Man hat viel mehr Leute zu Besuch. Und Elias hat dann so einen Kommentar, also mein ältester Sohn, hat mal irgendwann gesagt, wo wir bei jemandem waren, das sieht hier aus wie ein Möbelhaus. Weil da waren 2 Garnituren von Sitzmöbeln, also so Sofas, ein Kreis und dahinter dann nochmal ein Kreis. Also so wie man das eben kennt bei, weiß nicht, Ikea oder was. Und es ist aber Absicht, es ist auch häufiger so dort, dass man eine Garnitur Möbel für den täglichen Gebrauch hat, wo die Familie auch dann sitzt und so. Und eine, wenn dann Gäste kommen, weil man braucht ja genug Platz für die 20 Leute, die da so häufig sitzen. Und dann ist es laut und alle reden durcheinander. Und also nur um euch einen Eindruck zu geben, das ist eben der Unterschied zu unserer individualistisch geprägten Kultur, denke ich, oder einer der Unterschiede. Es gibt eben auch Gemeinschaftskulturen und vielleicht kann das der Reinhard und Sieglinde, ihr könnt das vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, auch aus eurer Zeit in Afrika bestätigen, dass das nicht überall so läuft wie bei uns. Also, genau, fertig mit meinem Exkurs. Ich weiß nicht genau, wie es damals war und auch nicht, wie es gewirkt hat auf die Leute. Jesus sagt also, dass er dringend bei Zachäus essen muss und dann steht da, Zachäus steigt eilends herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Der hat sich wirklich gefreut, er hat sich geehrt gefühlt und gesehen, denke ich. Und vielleicht ist ihm das häufiger nicht passiert, dass er gesehen wurde, wenn er auch so klein war. Worüber sie dann bei dem Essen gesprochen haben, davon lesen wir hier nichts. Vielleicht ist es Absicht. Wir sind ja immer versucht, dann da was reinzulesen oder vielleicht zu vermuten. Aber zumindest aufgeschrieben ist da nicht viel. Und vielleicht wurde da auch gar nicht so wahnsinnig viel gesprochen, sondern einfach miteinander gegessen und Zeit verbracht. Aber auch wenn da nichts aufgeschrieben wurde und wenn Lukas, der Schreiber von dieser Geschichte, nichts gefunden hat, was er für aufschreibenswert gehalten hat, ist dann im Verlauf eine ganze Menge passiert. Zachäus verspricht, die Hälfte seines Vermögens an die Armen zu geben und das Vierfache zurückzuerstatten an die, denen er unrechtmäßig viel Geld weggenommen hatte. Das ist eine unglaubliche Menge an Geld, glaube ich. Und das ist interessant, weil im Alten Testament wurden ja sehr, sehr viele Regeln aufgeschrieben. In den Büchern Mose zum Beispiel. Also unter anderem auch, wie mit der Rückerstattung bei veruntreutem Geld umgegangen werden muss. Und da steht dann eben, wenn es jemand freiwillig zurückgeben will, ich kann euch die Bibelstellen, falls es jemanden interessiert, gerne später geben, ist in 3. Mose an der Stelle. Wenn jemand freiwillig Geld zurückgeben möchte, was er veruntreut hat, dann soll er den vollen Betrag geben und als Wiedergutmachung ein Fünftel mehr. Also das ist viel weniger als das, was Zachäus hier verspricht. Zachäus sagt das Vierfache. Und da wendet er auf sich selber die härteste Regelung an, die es gab in der Bibel. Und die ist eigentlich vorgesehen für den schwersten Fall. Also wenn jemand zwangsmäßig Geld zurückerstatten muss, was er jemandem entwendet hat. Und das ist ja hier nicht der Fall. Ja? Oder wenn das gestohlene Geld nicht mehr vorhanden war, dann war festgelegt, dass er das Vierfache erstatten musste. Zachäus erlegt sich also freiwillig die Höchststrafe auf. Und das, was er hier tut, das finde ich, das spricht von einer ganz tiefgreifenden inneren Wandlung. Zachäus ist Jesus wirklich begegnet. Und diese Begegnung, allein diese Begegnung, hat diese 180-Grad-Wende hervorgebracht. Als natürliche Folge. Und darum auch meine Aussage vorhin. Es ist doch interessant, dass da nichts über mahnende Worte steht oder irgendeine Belehrung oder irgendein tiefergehendes Gespräch, wo es um die Sünde geht. Es kann sein natürlich, dass sie darüber gesprochen haben beim Essen. Ich halte es für unwahrscheinlich. Es ist diese Begegnung mit Jesus, die das verursacht. Jesus mit seiner ganzen Liebe und mit seiner vorurteilsfreien Annahme, der hat ihn gesehen, der ist auf ihn zugegangen, er hat ihn ausgesucht und mit ihm Zeit verbracht. Und das reicht. Im 2. Korinther 3, Vers 18 steht, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Oder noch eine andere Stelle im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und er hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Das berührt mich in dieser Geschichte. Was für eine freimachende und erleichternde Botschaft, buchstäblich. Nicht wir haben ihn geliebt, er hat uns zuerst geliebt und uns frei gemacht. Das klingt zu simpel, um wahr zu sein, finde ich manchmal, wenn man wirklich darüber nachdenkt. Und versteht das nicht falsch, ich rede jetzt hier nicht gegen Heiligungsprozesse und gegen Arbeit am Charakter, das ist nicht der Punkt, sondern aber ich rede über, was kommt zuerst, über die Reihenfolge. Ich glaube, wir verwechseln das manchmal. Ich glaube, die Quelle von allem, was dann später kommt, die muss diese Begegnung sein mit dieser freimachenden, mit dieser annahmevollen, vorurteilsfreien Liebe, zu der Jesus offensichtlich da in der Lage war und mit der er Zachäus begegnet ist. Wir haben so oft, es ist auch ganz gut, dass wir jetzt unter uns sind, wir haben so oft das Gefühl, dass wir irgendwie besser sein sollten, oder? Wenn wir mal ehrlich sind. Irgendwie heiliger, geisterfüllter, hingegebener, sündloser. Wenn wir nur geduldiger wären oder wenn ich eine bessere Mutter wäre. Wenn in unserer Gemeinde diese ganzen großen Wunder endlich passieren würden, wie damals bei den Aposteln. Oder wenn wir hier alle geisterfüllt auf dem Boden liegen würden, dann wäre die Erweckung da. Oder wenn wir nur mutiger wären, das Evangelium weiter zu sagen, dann wären wir so richtige Vollwertchristen, oder? So vom Gefühl. Und da habe ich jetzt ein Zitat von Brennan Manning dabei. Das musste ich mir selber ein paar Mal durchlesen und ich will das hier einfach mal so im Raum stehen lassen, weil ich glaube, dass das genau der Punkt ist, der uns hier bei Zachäus fast entgegenschreit, sozusagen. Und das kann uns erstmal so ein bisschen irritieren. Gott liebt dich, wie du bist und nicht, wie du sein solltest. Denn niemand ist, wie er sein sollte. Und ich sag's gerne nochmal, Gott liebt dich, wie du bist und nicht erst, wie du sein solltest. Denn niemand ist, wie er sein sollte. Auch nicht die großen Prediger aus Amerika oder wo auch immer. Niemand ist, wie er sein sollte. Es ist diese Art von Liebe, die uns verändert. Zachäus, komm runter, ich muss bei dir essen. Nicht Zachäus, du heißt doch der Gerechte, darüber sollten wir jetzt mal reden. Oder Zachäus, also das mit dem Geld, das solltest du jetzt erstmal auf die Reihe kriegen. Und dann können wir gerne gemeinsam spazieren gehen und uns unterhalten oder miteinander essen. Komm runter, ich will bei dir essen, ich will dich kennenlernen, ich will mit dir Zeit verbringen. Das ist die Liebe, der Zachäus begegnet und das ist die Liebe, die ihn ganz von allein verändert. Und dann gibt es hier die Schlussworte von Jesus, wo er sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Also auch er gehört dazu. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Oder zu retten, was verloren ist. Im Neuen Testament ist mit diesem Wort verloren nicht gemeint verdammt oder verurteilt. Manchmal lesen wir das vielleicht so, sondern es bedeutet einfach nur, eine Sache ist nicht an ihrem Platz, da wo sie hingehört. Etwas oder jemand ist am falschen Platz und wenn sie gefunden wird oder gerettet wird, dann heißt es, wir stellen sie wieder zurück an den Platz, wofür sie ursprünglich gedacht war. Ja, und in dem Fall, der Zachäus, der war mit seinem Handeln oder vielleicht mit seiner Denkweise, er war nicht an dem Ort, wo er hingehört hat. Und er begegnet Jesus und dann wird er zurückgestellt an den Ort, an den Platz, wo sein Platz war, wo er hingehört. Verloren ist, wer sich von Gott und dem ihm zugedachten Ort entfernt. Und gerettet oder gefunden ist dann, wer sich wieder mit seiner Einstellung und mit seinem Handeln am richtigen Ort beim Vater befindet. Und das passiert hier über diese Begegnung mit Jesus. Und ich wünsche mir für uns diese Begegnung mit Jesus wieder neu. Und vielleicht so gewaltig wie diese Veränderung hier beim Zachäus, dass dieses Potenzial hat, aber vielleicht auch in diesen kleinen Momenten in unserem Alltag, wo wir eine Entscheidung treffen, ob wir handeln aus dieser Begegnung mit Jesus raus und aus dieser Quelle der Liebe oder ob wir es irgendwie versuchen, selbst in die Hand zu nehmen und uns anzustrengen oder so. Erinnern wir uns daran, dass diese Liebe, wie sie hier dem unbeliebten Zachäus begegnet, dass diese Art von Liebe und Annahme, dass sie dir und mir genauso gilt. Und dann wünsche ich mir, dass wir auch mit anderen Menschen, denen wir begegnen, ein bisschen häufiger so umgehen wie Jesus und ein bisschen weniger wie die empörte Menge. So vorurteilsfrei und offen und wirklich zugewandt und interessiert. Ich glaube, das macht einen Riesenunterschied und das ist das Herz von Jesus und das möchte ich so gern, dass das aus mir rausleuchtet. Und wenn ihr euch das auch wünscht und wenn ihr diese Liebesbegegnung mit Jesus wieder wollt, dann ist vielleicht heute Morgen der Zeitpunkt, dass ihr ihn einfach darum bittet. Und ich glaube, dass Jesus sehr, sehr gerne bereit ist, das in unserem Herzen zu wirken. Genau. Eva, ich bin schon am Ende. Vielleicht können wir jetzt noch eine Gebetszeit in die Richtung machen oder einfach Musik und Musik.